Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und heute hören Sie ein Gespräch mit dem Managementberater Reinhard K. Sprenger. Der war vor einem guten Jahr live hier zu Gast. Ein Mensch, der viele Denkanstöße gibt, heute also noch einmal zu hören. Erste Frage an Herrn Sprenger. Was macht einen guten Berater von Managern aus?
Das kann ich ebenso gut oder so schlecht beantworten, wie was ein guter Manager ist. Ich glaube, dass er in allererster Linie nicht einsinken sollte, eine gewisse Distanz zum Unternehmen behalten sollte, einen gewissen Überblick hat, möglichst neutral ist und vielleicht auch einen großen Erfahrungsschatz hat, also aus vielen Bereichen sein Wissen und seinen Überblick schöpfen kann.
Was meinen Sie mit möglichst neutral ist?
Naja, er darf nicht beispielsweise zu viel Sympathien aufbauen zu dem Unternehmen. Es gibt ja dann Menschen, die anderen plötzlich sympathisch sind oder Bereiche, die einem näher liegen. Und da ist eine gute Distanz eigentlich das Beste, ähnlich wie man auch ein Bild am besten sieht, wenn man einen Schritt zurücktritt.
Na, hoffentlich werden wir uns ein bisschen sympathisch in der kommenden Stunde.
Vielleicht.
Reinhard K. Sprenger im Deutschlandfunk Kultur, ein Managementberater, der einiges von Distanz hält und wenig von Feedback. Wir sprechen heute über Manager. Das sind ja bekanntlich Menschen, die den anderen sagen, was sie zu tun haben. Und Managementberater wiederum sagen den Managern, denke ich zumindest, was sie zu tun haben, um den anderen sagen zu können, was sie zu tun haben. Und zu den bekanntesten Menschen dieser Branche gehört Reinhard K. Sprenger, heute im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Herr Sprenger, Sie haben zwar gerade schon zart angedeutet, dass Sie eigentlich gar nicht so genau sagen können, wann ein Manager ein guter Manager ist, aber es muss doch Kriterien dafür geben, sonst gäbe es doch keine Berater.
Ich arbeite nicht mit dieser Leitunterscheidung guter und schlechter Manager, sondern mit der Unterscheidung erfolgreich, nicht erfolgreich. Und wenn ein Manager erfolgreich ist und sich an den gesetzlich gesetzten Rahmen hält, besteht aus meiner Sicht kein Grund, an dem herumzuschrauben, kein Grund zur Gesinnungsnötigung oder sonst irgendwie invasiv zu werden. Und insofern meine ich, sollten wir mit Blick auf Manager und auf Führungskräfte sehr zurückhaltend sein mit irgendwelchen idealisierten Erwartungen.
Also der wirtschaftliche Erfolg ist für Sie das einzige Kriterium?
Innerhalb des gesetzlich gesetzten Rahmens, das ist richtig, ja.
Sie sehen das so, aber ich meine, wenn ich mich so umgucke auf dem Markt der Managementliteratur und was da so für Seminare angeboten werden und wie so die Stellenausschreibungen lauten, dann hat sich doch eine Menge getan. Also früher war es ja klar, der Chef sagte, wo es lang geht, keine Widerworte, alle haben gemacht, was zu tun war und haben die Klappe gehalten. Heute werden ja ganz andere Soft Skills verlangt, ja, Team, innovationsfähig, Feedback muss er nehmen und auch geben können, selbstkritisch. Trotzdem Leadership zeigen. Ist das Ihrer Ansicht nach nicht vielleicht doch auch eine gute Entwicklung, weg von diesem Autoritären?
Wie alle Dinge haben diese Dinge eine gute Seite und eine problematische Seite. Das klingt natürlich in vielen Hinsichten sympathisch, hat allerdings auch häufig, wie wir ja wissen, auch eine entmündigende Seite. Das, was gerade in den letzten Jahren so an Soft Skills entwickelt worden ist, verdeckt ja die dunklen Seiten dieser Entwicklung. Beispielsweise Klarheit, Konsequenz, Geradheit, den anderen als Erwachsenen ernst nehmen, im Plus und Minus. Und eines der ganz wesentlichen Prinzipien, von denen ich ausgehe, ist, dass wir im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag haben, sondern einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Wir haben auch keinen Therapievertrag, sondern ich wiederhole das, einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen, und das bedeutet diesbezüglich auch zurückhaltend zu sein, nicht übergriffig zu sein, nicht zu schonen, nicht überfürsorglich zu sein.
Okay, das sind sozusagen die Auswüchse der heutigen Entwicklung, die Sie oder aus Ihrer Sicht die Auswüchse, die Sie anprangern. Aber ich meine, der Chef sagt, wo es lang geht und alle machen das und halten die Klappe, ist ja nun auch kein Zeichen dafür, dass die Kollegen als Erwachsene behandelt werden oder
angesehen werden. Nein, aber dieses Bild ist ja nun auch schon ziemlich anachronistisch. Also das ist ja schon lange nicht mehr so. Es wird es wahrscheinlich in einigen alten Schornsteinindustrien immer noch so geben, aber in der Wirtschaft, die uns gewissermaßen und den Wohlstand erzeugt, haben wir doch ein erheblich höheres Maß an Partizipation, Kooperation auf Augenhöhe, sodass im Grunde eine gute Führungskraft in dem Sinne, wenn sie erfolgreich sein will, letztlich Vertrauen hat in die Selbstorganisation der Mitarbeiter und dass sie in einem höheren Maße ihre unternehmerische Disposition, ihr unternehmerisches Handeln, ihre Selbstverantwortung zum Geltung bringen. Und da ist Vertrauen darin, dass die Mitarbeiter eigene Lösungen, Ressourcen zur Lösung von Problemen haben, unabdingbar.
Also Vertrauen, dass die Mitarbeiter eigene Lösung haben, das ist ja das, was man heute immer so nennt, man braucht motivierte Mitarbeiter, kreative Mitarbeiter. Sie sind nun auch schon eine ganze Weile in diesem Bereich tätig und Ihr erstes Buch, Herr Sprenger, erschien vor, Moment, ich muss rechnen.
17 Jahren.
17?
27, Entschuldigung.
Ja, ne? 27, ja. Über 25 hatte ich mir aufgeschrieben. Mythos Motivation, das verkauft sich bis heute, dieses Buch. Warum denn Mythos Motivation? Motivation ist doch wichtig.
Motivation ist wichtig, ganz zweifellos, wenngleich man darüber streiten kann, was das denn überhaupt ist. Was problematisch ist, ist Motivierung, also Fremdsteuerung. Also die Idee, dass die Führungskraft da vorne steht und versucht, die Leute zu etwas zu bringen, was oder zu tun, was sie offensichtlich aus sich heraus nicht tun wollen. Und diese Idee der Motivierung.
Also die Karotte vor dem Esel.
Genau, genau. Aber die wir in allen Lebensbereichen haben. Das geht ja im Bereich der Erziehung, geht das genauso los. Der Staat, der versucht mit seinen Steuern die Menschen zu verändern. Das ist ja ein Grundprinzip. Das heißt, tu dies, dann bekommst du das. Und dieses tu dies, dann bekommst du das, hat als Konsequenz, dass die Menschen nicht mehr auf dies schauen, sondern nur noch auf das. Und diese Fremdsteuerung hat immense Konsequenzen, letztlich für die Motivation. Kurzfristiger Erfolg, langfristigen Schaden.
Warum langfristiger Schaden?
Naja, weil ich zum Beispiel, wenn ich mir das in Unternehmen anschaue, muss man das Reizniveau immer höher schrauben, um die gleiche Leistung zu erzielen. Man erzeugt im Unternehmen eine Belohnungssucht, die fast in eine Drogenszene ausarten kann, nach dem Motto, ohne Extra-Cash läuft hier gar nichts. Ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf Digitalisierung, das Kooperationsklima leidet, weil man die Menschen ja im Unternehmen in Wettbewerb zueinander steht. Und drittens, insbesondere, oder viertens, insbesondere, was, wenn Sie Kinder haben, sehr, sehr wichtig. Je mehr man versucht, Motivation von außen zu erzeugen, desto mehr werden einfache, kurzfristig lösbare und quantitative Aufgaben bevorzugt. Und alles, was langfristig etwas kreativer, komplizierter ist, wird vernachlässigt. Und das kann sich heute kein Unternehmen mehr erlauben.
Wir haben jetzt ja schon einen ersten Eindruck von Ihrem, wie soll ich mal sagen, grundlegenden Menschenbild oder von Ihrer Lebensphilosophie bekommen, Herr Sprenger. Sie sind ja auch bekannt für manch knackigen Satz. Vorhin klang das so an mit der Therapeutisierung, also Feedbackgespräche, Zielvereinbarungsgespräche, nennen Sie betreutes Arbeiten. Und ich habe jetzt auch einen anderen schönen Satz gefunden. Wer sich auf die Rente freut, macht ohnehin den falschen Job. Das klingt verdammt hart. Das klingt so, als wenn Sie sich nur in Managementkreisen bewegen. Es gibt doch auch aber Postboten, Gebäudereiniger, Dachdecker, die berühmten. Dürfen die sich nicht auf die Rente freuen?
Doch das Grundprinzip, das denke ich, gilt für einen Postboten genauso wie für den Postempfänger. Also da sehe ich keine große Differenz. Ich glaube, dass man alles, was man tut, kann man mit einer inneren Bindung machen. Und ich würde mich ungern übereinstellen und sagen, naja, aber diese Aufgabe kann man doch eigentlich nicht mit innerer Verbindung, mit innerer Motivation machen. Also da sehe ich, wenn ich mich zum Beispiel an Studienzeiten erinnere, wo ich am Fließband bei Opel gearbeitet habe, wie Menschen eine Verpflichtung für ihre Aufgabe empfunden haben, die ich häufig später im Top-Management nicht erlebt habe. Es geht mir eigentlich nicht um Härte, sondern es geht mir um Klarheit. Wenn ich zum Beispiel mir anschaue, das, was in den Unternehmen unter Feedback läuft, dann ist das eine gigantische Konformitätsmaschine. Man versucht, die Menschen anzupassen, was in einem gewissen Maß natürlich notwendig ist. Aber wenn es zum Übermaß kommt, verlieren die Menschen Selbstvertrauen, Selbstverantwortung und das Unternehmerische, die unternehmerische Energie, die notwendig ist, um heutige Probleme zu lösen. Und genau das ist so der zentrale Punkt, um den es mir geht. Sind wir da nicht beispielsweise viel zu weich geworden? Sind wir da nicht viel zu sehr konform geworden? Brauchen wir nicht andere Qualitäten?
Fragen von Reinhard K. Sprenger, vor einem Jahr hier zu Gast, heute noch einmal zu hören. Herr Sprenger, heute ist es ja häufig so, dass junge Menschen direkt nach dem Studium ihre Arbeit als Unternehmensberater beginnen, wenn auch als Trainee vielleicht in einem großen Beratungsunternehmen. Bei Ihnen war das ja etwas anders. Sie haben ein Lehramtsstudium erfolgreich absolviert, beide Staatsexamina gemacht, soweit ich weiß. Was für ein Lehrer wollten Sie denn werden?
Oh, ich wollte mit Hingabe Sportlehrer werden. Das war eigentlich das, was ich wollte, aber der Computer war damals dagegen.
Sportlehrer?
Ja. Das war meine große, wirklich Leidenschaft. Ich habe Sportwissenschaft studiert unter anderem, also auch noch Philosophie und Geschichte und Psychologie, BWL. Das haben wir alles gemacht, aber Sportlehrer, das war die Idee, Geistiges mit Körperlichem zu verbinden, das schien mir eine ganz, ganz tolle Sache für die Kinder zu sein.
Aha, in meinem Sportunterricht gab es nie was Geistiges, aber ich finde es kurios, weil jemand, der so radikal die Freiheit des Menschen vertritt, Beamter werden wollte.
Der wollte nie Beamter werden, der wollte Lehrer werden. Das ist ein Unterschied.
Okay.
Der Eros war schon bezogen auf Menschen. Das war schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die ganzen Rahmenbedingungen waren mir eigentlich ziemlich egal. Die waren mir auch später egal.
Und welcher Computer hat gegen Sie entschieden?
Oh, damals war es so, dass man, glaube ich, russisch und katholische Theologie als Fächer haben musste, um überhaupt noch einen Job zu kriegen.
Also es war die Zeit der Lehrerschwemme.
Genau. Das war damals die Zeit.
Das,
fairerweise muss ich sagen, das hatte man uns zu Beginn des Studiums auch schon gesagt.
Und Sie haben aber trotzdem
studiert. Ja, ich bin davon ausgegangen, irgendwann wirst du dich schon finden. Und ja, so ein Universal-Dilettant, der wird schon irgendwie einen Job kriegen.
Und? Welchen Job haben Sie dann gekriegt?
Naja, ich habe ja dann mein Handwerk bei der 3M gelernt, wo ich dann vor dem Hintergrund, dass ich meinen Zivildienst gemacht hatte im
3M?
Krankenhaus. Der 3M, ein amerikanisches Chemieunternehmen.
Mhm.
Sie kennen wahrscheinlich diese gelben Post-it-Zettel und so etwas, aber auch Hüftgelenke und über 60.000 Produkte machen die. Und da ich, wie gesagt, auf der Intensivstation in Essen meinen Zivildienst gemacht hatte und mich im medizinischen Bereich gut auskannte, habe ich dann dort Seminare gemacht für diesen Bereich medizinisch-technische Produkte. Und das war so der Punkt, wo ich dann in diese Situation kam, plötzlich Berater zu sein dort.
Entschuldigung, das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Sie haben da Seminare gemacht. Was denn für Seminare?
Seminare für die Manager aus diesem Bereich. Aber auch für Kunden, also Oberärzte, Chefärzte, Pflegedienstleitungen. Und da ging es eigentlich schon mit Mythos Motivation los, weil dieses Unternehmen wollte diese Seminare in diesen, zum Beispiel in Krankenhäusern, denen gewissermaßen schenken, weil die wussten, naja, das sind ganz gute Ärzte, aber mit Personalführung und Organisation kennen die sich nicht so gut aus, da haben wir was zu bieten. Und dann wollten die dann eben sagen, das kostet aber nichts. Und daraufhin habe ich bestanden und habe gesagt, nein, das muss was kosten und zwar richtig viel kosten. Da haben die sich gegen gewehrt. Und ich habe gesagt, nein, ich mache es nur, wenn sie das bezahlen müssen. Das war ja damals schon der ganze ärztliche Bereich, war ja eine Drohungsszene. Und dann haben sie es gemacht und plötzlich bezahlten die Ärzte. Siehe da. Und ja, das war der Beginn dann auch meiner Selbstständigkeit später.
Und weil es ihnen dann was wert war, das Seminar?
Genau, weil das sofort Mund-zu-Mund-Propaganda war und den Menschen gesehen haben, oh, da habe ich was.
Aber was haben Sie denn da gelehrt, Herr Springer? Sie hatten ja eigentlich null Erfahrung als studierter Sportlehrer.
Oh ja, wie gesagt, also Philosophie, Psychologie, BWL war ja auch, habe ich auch damals abschließen können, das waren ja noch alle Zeiten vor Bologna, also wo man noch studierte, um zu studieren, nicht um irgendwelche Zertifikate zu kriegen. Und dass diese Studien in Verbindung mit gesundem Menschenverstand und einer schnellen Auffassungsgabe, beispielsweise wie Organisationen funktionieren, das war schon etwas, was den Menschen sehr helfen konnte, gerade auch in konfliktären Situationen mit Mitarbeitern oder bei organisatorischen Umstrukturierungen.
Und warum haben Sie sich dann selbstständig gemacht irgendwann?
Ach, da streite ich mich selbst mit mir. Mein Schwiegervater hat damals gesagt, du musst damit raus in die Welt, da darfst du nicht in einem Unternehmen bleiben. Das mag schon so sein, das mag eine Rolle gespielt haben, aber letztlich war es dann doch, dass ich mehr Freiheit haben wollte für Gedanken, für Grundsätzliches, was im Managementalltag fast nicht möglich ist. Da jagt ein Meeting das andere. Im Grunde kann man ja nicht sagen, dass Manager Unternehmen führen, sondern die Unternehmen führen Manager.
Reinhard K. Sprenger hat Umgang mit Managern und auch mit Hopi-Indianern. Für unseren Gast Reinhard K. Sprenger gehört zur Freiheit die Selbstverantwortung. Eines seiner Bücher bringt das schon im Titel auf den Punkt. Es heißt, die Entscheidung liegt bei dir. Er selbst hat sich für ein Leben zwischen den Welten entschieden. Er lebt nämlich in der Schweiz und in den USA in New Mexico. Ich habe Herrn Sprenger gefragt, was gefällt Ihnen an diesem Doppelleben?
Manche Dinge fallen einem ja so zu, ohne dass man das ganz bewusst entschieden hat. Als ich damals beruflich zum ersten Mal in den Südwesten der Vereinigten Staaten kam, hatte ich den Eindruck, boah, das kennst du, ja, hier warst du schon mal. Und viele Jahre später habe ich dann erfahren, dass dort ein Film geschossen worden ist, den ich in meiner Jugend sicherlich 10, 15 Mal gesehen hatte. Das war Easy Rider. Und fühlte mich dann eben dort zu Hause. Und dann habe ich eben gesagt, das ist der Ort, wo du gerne sein möchtest. Seitdem oszilliere ich hin und her, ja.
Und warum hin und her?
Naja, weil meine Familie lebt in der Schweiz und meine Frau ist Schweizerin und wir haben hier auch unser soziales Setting. Aber ich brauche gerade New Mexico, the Great Wide Open. Ich sage immer gerne, manche Leute rennen zum Therapeuten und ich fahre nach New Mexico.
Und dann lassen Sie Frau und Kinder in der Schweiz?
Na, die kommen auch immer mit. Also wir gehen jetzt ein ganzes Jahr rüber gemeinsam. Wir schulen die Kinder da rein.
Ich habe ja vorhin schon hoffentlich ganz viele Leute neugierig gemacht mit dem Hinweis darauf, dass Sie Kontakt zu Hopi-Indianern haben. Das habe ich gelesen. Ist denn das so was Besonderes? Leben die ganz anders als die anderen Amerikaner?
Also erstmal liegt das weit zurück. Also es ist eine Phase gewesen zwischen 92 und 96, 97.
Ach, und das hat damals mir keiner gesagt. Dachte, das sei jetzt ganz aktuell.
Nein,
Sie
das ist schon ein bisschen zurück.
Jeden Monat die Friedenszweifel.
Ja. Nein, also damals war es vielleicht auch noch ein bisschen anders als heute, aber heute muss man sich das eigentlich vorstellen, wie ganz normale Amerikaner leben. Vielleicht ein bisschen abgesonderter als die anderen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich schon die Möglichkeit, an vielen Ritualen teilzunehmen, an Beratungen teilzunehmen. Und das war in der Zeit schon sehr, sehr interessant, ohne dass man sich das besonders esoterisch vorstellen muss.
Was hat Sie denn da so interessiert oder haben Sie da etwas für sich mitnehmen können?
Ja, also was ich so im Allgemeinsten dort mitbekommen habe, war so etwas wie Möglichkeitsbewusstsein. Also, dass die Dinge auch ganz anders sein können. Dass es Alternativen zu unserer Weltsicht gibt, zu unserer europazentrischen Weltsicht oder auch das, was man so Rationalität nennt hier. Und beispielsweise der Zeitbegriff, der von den Hopi doch sehr kreisförmig gedacht wird. Also die haben zum Beispiel keinerlei Fortschrittsidee, die wir ja nach wie vor haben, oder eine lineare Zeitidee. Und die Dinge können anders gedacht werden. Das ist das, was ich dort sehr intensiv erlebt habe.
Und können Sie das? Können Sie sich einen anderen Zeitbegriff wirklich denken? Also mir fiele das sehr schwer, muss ich sagen.
Ja,
gestern, heute, morgen?
Ja, das ist nur die Frage. Läuft die Zeit also von hier aus nach vorne gewissermaßen oder läuft sie gewissermaßen durch uns durch nach hinten und lagert sich dort ab? Das ist ja durchaus eine Perspektive, die man unterschiedlich haben kann. Und das, ob überhaupt so etwas wie Zeit gibt in dem Sinne, wie wir ihn denken. Also die Dinge, dieselben Dinge sehen wie alle anderen, was anders dabei denken, erscheint mir auch im wirtschaftlichen Bereich eines der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg zu sein.
Da sind wir jetzt wieder doch in der rationalen Welt. Sie machen ja auch was anderes außerhalb dieser, sollte ich mal sagen, auf Profit orientierten Welt. Sie machen nämlich Musik.
Ja.
Sie und drei andere Männer bilden die Combo Sprenger, die Band. Ich schlage vor, wir hören mal rein.
Träumst, ganz einfach abzuhauen. Du träumst, nur weg von hier. Du träumst, dein Leben neu zu probieren. Du träumst, noch einmal ganz von vorn. Du träumst, du lässt alles stehen. Du glaubst, dann würde es dir besser ergehen. Fließt, wohin du auch gehst, wo du auch stehst, der Irrtum ist, du nimmst dich immer mit, du nimmst dich immer mit.
Der Irrtum heißt dieser Song von der gleichnamigen CD von Sprenger, sage ich jetzt schon.
Ist auch nicht schlecht.
Sprenger, die Band, also Sprenger wie Rasensprenger, und Reinhard K. Sprenger ist zu Gast im Gespräch. wohin du auch fliehst, wohin du auch gehst, wo du auch stehst, der Irrtum ist, du nimmst dich immer mit, singen sie da, das waren sie. Ne?
Ja.
Das heißt, die Kirschen im Nachbarsgarten sind gar nicht süßer als die in meinem Garten?
Naja, viele Menschen glauben ja, dass sie ein deutliches mehr Lebensqualität haben, indem sie im Äußeren etwas verändern. Und das ist derselbe Irrtum, den Menschen glauben, sie wären glücklich, wenn sie in ein anderes Land gehen beispielsweise. Und dann sage ich, der Irrtum ist, du nimmst dich immer mit. Und das, du wirst im Äußeren nie etwas anderes finden, was du nicht sozusagen schon, was die innere Einstellung angeht, im Inneren finden kannst. Und das sind die wesentlichen Veränderungen, die du vornehmen willst.
Aber ganz viele Menschen träumen doch so von einem Neuanfang. Also ich will einen anderen Job, ich will eine andere Frau oder einen anderen Mann, ich gebe mir ein anderes Leben. Viele bereuen ja auch gerade die Vergangenheit. Das ist ja besonders selbstzerstörerisch, weil man die bekanntlich nicht ändern kann. Hätte ich doch damals nur. Und Sie, Herr Sprenger, Sie sagen dann radikal, naja, hast du dir alles selbst so ausgesucht? Ist denn das wirklich so einfach?
Oh, das sind halt zwei Dinge. Zunächst einmal, wie ich die Dinge erlebe, das ist relativ stabil. Das nehme ich auch immer mit, egal ob es in dieses Land oder zu diesem Job oder zu dieser Partnerin oder Partner, wie auch immer. Sodass, das erleben wir auch immer im therapeutischen Kontext, dass Menschen dann plötzlich merken, naja, die nach einer kurzer Zeit sind die Strukturen wieder dieselben. Das ist diese Sache. Dass ich das wählen kann und aussuchen kann, scheint mir völlig unbezweifelbar zu sein. Allerdings sind die Preise, die man dafür zahlen muss, unterschiedlich hoch. Aber man zahlt ja auch einen Preis, wenn man bleibt. Also so dass ich meine, letztlich kommt es doch darauf an, dass der Einzelne bereit ist, klar sich die Konsequenzen zu machen, was geht und was tue ich dann. Nur zu glauben, ich gehe woanders hin und plötzlich öffnet sich der Himmel und alles wird toller, ist eine Illusion, weil man sich halt immer mitnimmt.
Ich kaufe mir einen neuen Schreibtisch und schon wird's was mit dem Roman.
Ja, so etwas, so ähnlich. Ja.
Okay, also ich habe es die zwei Sachen vermischt. Es stimmt, dieses Buch, um darauf nochmal zurückzukommen, Die Entscheidung liegt bei dir, heißt der Titel. Okay, aber man kann doch nicht leugnen, Herr Sprenger, dass einige Menschen unzweifelhaft viel bessere Startbedingungen haben als andere. Einige wachsen in einem Haushalt auf, wo von morgens bis abends über Literatur und Politik diskutiert wird. Andere haben Eltern, die nur trinken und schlagen und schreien. Da kann man doch nicht sagen, alles selbst gewählt.
Nein, nein, das habe ich nicht selbst gewählt. Aber viele Dinge im Leben, die passieren und da müsste man schon in extreme philosophische Perspektiven gehen und zu sagen, naja, das ist selbst gewählt. Aber wie ich damit umgehe, das habe ich selbst gewählt. Die innere Einstellung, die ich dazu, die kann ich wählen. Und da erlebe ich doch immer wieder, gerade auch in allen Lebensbereichen, nehmen wir eine identische Situation. Da sieht der eine die Türen und der andere sieht Mauern. Und wenn es nur einen Menschen gibt, der in einer identischen Situation sie verlassen kann oder etwas anderes tut, dann ist der Punkt der Selbstverantwortung für jeden erstmal erfüllt. Und das ist etwas, was ich glaube, in allen Bereichen schauen zu können. Und davon sage ich überhaupt nichts, dass nicht die Startbedingungen unterschiedlich sein könnten, aber oder unterschiedlich sind. Aber sie werden immer unterschiedlich sein. Das zu harmonisieren, scheint mir totalitär zu sein.
Diese Fragen, die wir jetzt besprechen, Herr Sprenger, gehen ja weit über die Managementberatung oder Managerberatung oder Unternehmensberatung hinaus. Das ist ja so wirklich der Bereich der Lebensberatung im Grunde genommen, ein sehr populärer Bereich, die Buchhandlung Quellen über. Welche Verbindung gibt es da für Sie zwischen diesen beiden Feldern?
Naja, also wenn man es auf der plakativen Ebene sagt, dann würde ich sagen, man kann nur andere Menschen führen, wenn man sich selbst führen kann. Man muss sich also auch in einem hohen Maße muss man auch mit sich selbst beschäftigen. Man weiß, welche Werte, welche Einstellung man hat. Und ich glaube, dass so etwas wie Selbstverantwortung, wie Selbstmotivation, ein anderes Wort, Selbstverpflichtung, Commitment im Englischen, dass das alles Aspekte sind, die auch lebensphilosophisch zu verankern sind und dann auch Konsequenzen in der Außenwelt haben. Und insofern, glaube ich, sind diese Dinge nicht zu trennen. Aber wenn ich gerade an dieses Buch denke, die Entscheidung liegt bei dir, und denke an mein Sterbebett und denke, hast du irgendwas Gutes gemacht im Leben, dann würde ich sagen, ist es dieses Buch, weil es unendlich viele Ehen gerettet hat oder auch Leute gesagt hat, hey, ich muss hier raus aus diesem Spiel, das will ich nicht mehr, ich will was Neues machen. Und dieses Ermutigenden, das in diesem Buch ist, das ist etwas, was ich toll finde.
Aber man muss doch festhalten, Herr Sprenger, dass Ihr Menschenbild von vielen Menschen nicht geteilt wird. Also ich denke mal zum Beispiel, Sie sind Manager eines Unternehmens und da sehen sich die meisten Mitarbeiter dieses Unternehmens, sehen sich selbst als Opfer der Verhältnisse. Sie aber sehen sie als Schmiede ihres eigenen Glücks oder Unglücks. Wie wollen Sie da zusammenkommen?
Naja, ich kann ja nur ein Angebot machen. Der Philosoph, in dem Fall bin ich dann der Philosoph, der bietet ja an, der droht ja nicht. Der sagt, das ist eine Perspektive, die kannst du wählen. Und wir glauben immer, Opfer der Verhältnisse zu sein. In Wirklichkeit sind das Konsequenzen unserer Entscheidung und wir können sie immer wieder neu wählen. Und das ist doch eine Perspektive, von der ich glaube, dass man sie zumindest als Befreiung erleben kann. Und wenn die Menschen aber mehr Vorteile darin sehen, sich als Opfer der Umstände zu inszenieren, kann ich ihnen letztlich nicht helfen, das ist völlig klar. Aber als Alternative ist diese Perspektive hilfreich.
Sie hören die Sendung im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, heute mit dem Autor von Managementliteratur, Reinhard K. Sprenger. Herr Sprenger, Ihr jüngstes Buch dreht sich um die Digitalisierung der Arbeitswelt, das heißt Radikal Digital. Viele befürchten ja, andere hoffen auch, die Digitalisierung macht den Menschen, die menschliche Arbeit zumindest, demnächst überflüssig. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Digitalisierung als technisches Phänomen missverstanden wird. In Wirklichkeit ist es eine soziale Revolution. Es geht eigentlich um die Wiedereinführung des Menschen in die Organisation. Es geht um die Wiedereinführung des Kunden. Es geht um Wiedereinführung der Kooperation und auch um die Wiedereinführung der Kreativität. Also viele Dinge, die nur vom Menschen her können. Und es ist hilfreich, dort mit einer Vordergrund- und Hintergrundfigur zu arbeiten. Im Hintergrund werden sicherlich nach Effizienzkriterien die Algorithmen, die Maschinen rattern. Und im Vordergrund, glaube ich, haben wir die große, große Chance, dass wir uns auf das konzentrieren, was nur Menschen leisten können.
Nämlich?
Urteilskraft zum Beispiel ist etwas, was ich glaube, immer wichtiger wird. Also Datenberge, die aggregiert werden, sagen ja noch gar nichts, wenn dort nicht ein Mensch hinzukommt, der von Korrelation, von Kausalität unterscheiden kann, werden sie auf diese Datenberge überhaupt nichts bauen können, keine Entscheidungen machen können. Die Dinge mit Widersprüchen umzugehen, also auch mit Selbstwidersprüchen umzugehen, das bleibt dem Menschen vorbehalten. Intuition, alles das ist genuin menschlich. Bis hin zu dem, was es heißt, auch sich konkret auf einzelne Individuen zu beziehen, das werden keine Maschinen können.
Aber Datenberge, das klingt so abwertend. Diese Algorithmen, die da am Werke sind, haben ja unter anderem Amazon und Google so groß gemacht. Man kann ja jetzt nicht sagen, das sei alles gar nichts wert.
Nein, ganz im Gegenteil. Man muss sogar sagen, dass vielleicht Daten, die Verbindungen zwischen Maschinen wichtiger werden als die Maschinen, also auch als Produkte. Nur, was sie bedeuten, das ist ja etwas, was Interpretation bedeutet und das ist Urteilskraft. Und das sind Dinge, die hinzugefügt werden müssen. Keine Maschine wird das aus sich heraus machen. Deshalb bin ich auch sehr dagegen, von künstlicher Intelligenz zu sprechen, sondern ich spreche von maschineller Intelligenz.
Na, keine Maschine wird das von sich heraus machen. Das ist ein bisschen eine gewagte Aussage im Jahr 2018. Es gibt viele Menschen, die genau damit rechnen, dass die, sie wollen es nicht so nennen, die künstliche Intelligenz bald intelligenter sein wird als die menschliche Intelligenz.
Na, aber nach allem, was wir diesbezüglich wissen, sie werden immer abhängig sein von der Programmierung und was es jeweils bedeutet. Das ist etwas, was dem Menschen vorbehalten bleiben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem, dass sozusagen eine Maschine aus sich heraus etwas Neues generiert, was vorher nicht von dem menschlichen Input vordefiniert worden ist.
Okay, wir lassen das jetzt mal mit der Zukunftsvoraussage. Da können wir uns jetzt lange drüber streiten. Nehmen wir mal an, Sie haben recht, Herr Sprenger. Dann brauchen wir nur noch Menschen mit Urteilskraft.
Nicht nur mit Urteilskraft, aber viele Dinge, zum Beispiel alles, was direkt am Menschen ist, da brauche ich sicherlich auch Menschen mit Einfühlsam, mit der Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, einfühlsam zu sein, Intuition zu haben. Und da ist das im Hintergrund als Urteilskraft sicherlich notwendig. Aber
gut, soziale, pädagogische Berufe werden also dadurch nicht bedroht werden, aber viele andere. Und ist es wirklich so, dass wir sagen können, ja, der Mensch an sich, jeder Mensch an sich ist einfach kreativ und urteilsfähig?
Das ist zweifellos. Es wird uns nur von, also grundsätzlich ist es so, es ist nur häufig von den Organisationen zugeschüttet worden. Wenn wir das in Unternehmen mal anschauen, dann ist im Zeitalter der Industrialisierung ja so eine Maschine, Maschinenlogik eingeführt worden. Also das Unternehmen läuft wie eine Maschine, effizient, möglichst reibungslos. Und der Mensch
geräuschlos.
Ja, genau. Möglichst der Mensch war gewissermaßen ein Lückenbüßer für alles, was die Maschine nicht konnte. Und diese Maschinenlogik, die wird sozusagen in den Hintergrund treten. Das wird nach wie vor so laufen. Aber im Vordergrund, glaube ich, sind wir auf das angewiesen, was nur Menschen können. Und da sehe ich durchaus eine große Chance. Insgesamt, wenn man das wirtschaftshistorisch sieht, auch was Arbeitsplätze angeht, wurden ja immer die kurzfristigen Konsequenzen, gerade für Arbeitsplätze, wurden überschätzt und die langfristigen wurden unterschätzt. Immer kam aber, egal wie es dann lief, immer mehr Wohlstand für alle bei raus. Und diesbezüglich bin ich sehr optimistisch.
Wie gut aufgestellt sehen Sie denn die deutschen Unternehmen für diesen digitalen Wandel? Also ich meine jetzt nicht die technische Seite, da gibt es ja offenbar auch noch viele Lücken, sondern eben genau das, was Sie beschrieben haben. Also die Art der Organisation, die Art, das Unternehmen zu denken.
Ja, also da, ein Berater malt ja immer schwarz, ne? Das ist klar, das will ich aber nicht. Es geht mir nur darum, dass, nehmen wir mal das Thema Kunde. Das Unternehmen wird nach wie vor in fast allen Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, der ja die wirtschaftliche Kraft Deutschlands ist, sehr häufig das Unternehmen wird von innen nach außen gedacht. Also im Innen wird was gemacht und außen wird dann irgendwas verkauft. Und ich glaube, dass wir viel, viel intensiver das Unternehmen von außen nach innen denken müssen. Also unsere gesamte Organisation viel stärker am Markt, beim Kunden, beim Individuum beginnen lassen müssen.
Von
und
außen nach innen denken?
Von außen nach innen denken. Heißt also beispielsweise zunächst, also nicht fragen, beispielsweise was Digitalisierung angeht, was ist technisch möglich, sondern mit welchen digitalen Services können wir denn den Kunden wirklich erreichen und dort erst beginnen und von da aus die technischen Lösungen suchen.
Mhm. Also E-Autos zum Beispiel sind ganz schwer technisch möglich in Deutschland.
Beispielsweise, aber da fragt man auch nicht nach den Menschen. Die Menschen wollen keine E-Autos, jedenfalls nicht in der Masse, in der das von innen nach außen politisch und mit Blick aufs Volk sozusagen gedacht wird.
Aber ich muss mal ganz dumm fragen, Herr Springer. Ich meine, erfolgreiche Unternehmen haben doch immer etwas produziert, was von den Kunden gewollt wurde. Das ist doch nichts Neues, oder?
Das ist schon etwas Neues, aber diese radikale Positionierung, die heißt, der Markt weiß nicht immer, was er will, stammt ja von Steve Jobs. Und da ist Apple das große Beispiel. Aber wie viele dieser Beispiele haben wir denn? Und da würde ich doch sagen, das ist insgesamt mit Blick auf hochgradig personalisierte, individuelle Märkte gewissermaßen in einer Gesellschaft, die immer stärker das Persönliche betont, deutlich mehr vom Standard weg hin zur individuellen Lösung. Und das bedeutet, dass ich gewissermaßen mit dem Kunden in Co-Kreation treten muss. Und das macht uns die Softwareindustrie vor. Und ich glaube, das gilt auch für viele, viele andere industrielle Bereiche.
Meint der Berater und Autor Reinhard K. Sprenger. Im Juli des Jahres 2018 war er hier zu Gast. Letzte Runde im Gespräch mit dem Unternehmensberater Reinhard K. Sprenger. Wir haben vorhin nur kurz über Ihre Musik gesprochen. Herr Sprenger, Sie spielen ja in einer Band, Sie treten auch auf. Was bedeutet Ihnen Musik?
Schönheit erzeugen. Das ist eigentlich das Zentrale. Was ich mache in meinem Job, ist halt viel mit viel Denken, viel Schreiben. Aber musikalische Schönheit erzeugen ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Gefühle ausdrücken. Gewissermaßen nicht nur den Kopf erreichen, sondern auch das Herz, vielleicht sogar die Seele, was immer das sein mag. Das scheint mir wichtig zu sein. Außerdem, das gebe ich gerne zu, bin ich nach wie vor überzeugt, dass für mich ist zumindest wichtig, ist, mit anderen Menschen etwas Gemeinsames zu haben, so eine Art Gemeinschaft zu bilden. Ich spreche immer gern von einer Kriegergemeinschaft, aber das ist natürlich häufig missverständlich.
Von was für einer Gemeinschaft?
Einer Kriegergemeinschaft. Heidegger hat mal gesagt, Männer brauchen Kriegergemeinschaften. Ich fand das immer lustig. Ja.
Und
das
Frauen,
kann auch Kegelclubs sein.
Frauen brauchen Topfschlagenclubs oder wie?
Die haben auch ihre Kriegergemeinschaften.
Ach so.
Aber in Heideggers Weltbild spielten damals Frauen keine Rolle.
Ja, eben. Und ich finde, das mit der Schönheit schaffen, das passt nicht so gut zusammen.
Nein, nein, nein. Aber warum kann ich auch eine Kriegergemeinschaft Schönheit erzeugen?
Tja, darüber können wir jetzt alle mal nachdenken, ob Kriegergemeinschaften Schönheiten erzeugen können oder nicht. Sie hörten eine Wiederholung des Gesprächs mit dem Unternehmensberater Reinhard K. Sprenger aus dem Sommer vergangenen Jahres.